Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Der Deutschlandfunk feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Am 1. Januar 1962 ist er zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Der Bau der Berliner Mauer war gerade mal ein paar Monate her. Und in Zeiten des Kalten Krieges informierten sich hier auch viele Menschen in der DDR. Und unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard musste bei Freunden und Bekannten gar nicht lange fragen, bis er einen ganz besonderen Hörer fand.
Im Herbst 1989 gärte und brodelte es in der DDR. Die Staatsmacht zeigte sich einerseits schwach und defensiv, an anderen Stellen reagierte sie mit roher Gewalt. Christian Hönemann, damals junger Arzt, war bei den Demonstrationen, die Leipzig und die ganze Republik in Atem hielten, dabei. Am Abend des Mauerfalls aber war er in seinem Zimmer im Schwesternwohnheim in Borna und hörte, anders als sonst, nicht den Deutschlandfunk.
Vorhin haben sie noch einzeln durchgelassen, ja. Dann haben sie Tor aufgemacht. Ja. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne Vorzeichen, ohne alles, konnten wir gehen.
Ohne jede Kontrolle.
Ohne Kontrolle, ohne alles.
Ich gebe zu, dass ich an dem Tag den ganzen Abend Rios gehört. Und die waren natürlich näher dran. Also das war so, dass ich eingeschlafen bin mit Leuten, die gekriegt haben und bin wach geworden, da haben die immer noch gejubelt. Und ich habe gedacht, verdammt, ist das weit weg.
Und in der Berlinstraße waren da alles zu. Und da haben wir gesagt, anziehen, losfahren.
Wir hatten gerade noch unsere Protestresolution hier unterschrieben.
Wegen dem Reisegesetz wollten wir gerade noch fertig machen zum Abschicken.
Aber für ihn, wie für viele Oppositionelle, war der Mauerfall nur ein Zwischenschritt, der ein Ventil öffnete, wo man eigentlich noch Druck brauchte, um die SED zu entmachten und die Stasi aufzulösen. Woche für Woche zogen so in Leipzig immer mehr Menschen um den Ring, hielten immer wieder vor der sogenannten Runden Ecke, dem Sitz der Stasi-Bezirksverwaltung Leipzig. Auch am 4. Dezember 1989. Damals gingen Gerüchte um, dass die Stasi ihre Akten verbrenne.
Wir haben uns da gerade getroffen, da sind wir halt vorm Tor stehen geblieben. Und schon kurz vor Mitternacht, also ich glaube, das war 23 Uhr irgendwas, hat sich dann ein Tor geöffnet, sind wir ein Stück weitergegangen und hat sich noch ein Tor, da stand so ein Uniformierter, und gesagt, das ist Herr Hollitzer, ich bin Herr Hönemann, und wer sind Sie? Und dann haben sie uns da reingelassen. Und es war mir schon in der Zeit, als wir da draußen gestanden, klar, dass es für uns, die wir ja absolute Außenseiterlaien sind, überhaupt nicht zu durchschauen ist, was dort abgeht.
Die Medien der DDR erwachten damals und berichteten zunehmend kritisch. Die aktuelle Kamera war plötzlich spannend, das Jugendradio DT64 aufmüpfig. Aber Christian Hönemann blieb skeptisch.
Nee, ich habe auch von DT64 oder so nicht viel mitgekriegt, weil irgendwie habe ich gedacht, naja, nach dem Krieg sind alle Helden und warum habt ihr euch nicht eher gemeldet? Also das irgendwie so eine gewisse Abneigung, nö. Es ist schon gut zu wissen, dass jemand nach einem guckt, dass das, was wir in dieser politisch hochbrisanten Zeit entdeckt haben, nicht schön geredet wird und nicht übertrieben wird. Und das hat der Deutschlandfunk in dem Fall wirklich nicht gemacht. Und diese Stasi-Hysterie, die dann aufgekommen ist, dazu denke ich nicht, dass da ein wesentlicher Beitrag geleistet wurde, vom Deutschlandfunk zum Beispiel.
Und dann tauchte der Deutschlandfunk in Leipzig auf, persönlich.
Der kam plötzlich persönlich mit Uwe Eckert-Böttger.
Damals erster Korrespondent des Deutschlandfunks in Sachsen. Wenige Jahre zuvor war er selbst aus dem Osten in den Westen gegangen.
Es knirscht im Leipziger Bürgerkomitee und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen nutzen die SED-Vertreter ihre intime Kenntnis der alten Machtstrukturen geschickt aus, um sich einseitige Vorteile zu verschaffen, um vielleicht auch unangenehme Fakten aus der Vergangenheit zu vertuschen.
Wow, jetzt kommt jemand aus dem Westen, der interessiert sich für das, was wir hier machen. Und der redet mit uns. Also tatsächlich, der hat sich materialisiert. Und ein bisschen von dem, was wir getan haben, ist dann auch im Deutschlandfunk gekommen. Und er sagt, wow, du bist wirksam. Also wenn du dich richtig anstrengst, passiert da was.
Konkreter Ausdruck der so gewachsenen Widersprüche ist die Tatsache, dass jetzt eine vom Bürgerkomitee eingesetzte Kontrollgruppe zur Sichtung der Stasi-Akten ihre Arbeit ausgesetzt hat.
Hönemann engagierte sich damals in dem Bürgerkomitee, das auch nach der Unterbrechung weiter an der Auflösung und Dokumentation der Stasi arbeitete.
Und dann haben Mitarbeiterinnen in Schönefeld eine konspirative Wohnung entdeckt, wo so Masken und Bärte und so Tarnzeug war, wo die Stasi-Leute sich getarnt haben. Und da haben wir gedacht, da waren die so erbost, dass wir dann gesagt haben, wir könnten ja eine Ausstellung drüber machen. Und da haben wir im Leipzig Information eine Ausstellung gemacht, so ein paar Schaukästen, wo das drin lag. Die Leute sind Mann an Mann gegangen, wirklich ganz eng. Also wir waren überwältigt von dem Interesse, was die Menschen hatten. Und dann haben wir gedacht, naja, wir könnten vielleicht eine Dauerausstellung machen.
Alle, die damals beteiligt waren, berichten noch heute euphorisch davon. Und davon, wie naiv sie waren, wie wenig sie über die Stasi und deren Strukturen wussten.
Ich glaube, da hat uns der Deutschlandfunk ein bisschen geholfen, gleich als wir die Stasi besetzt hatten. Also als wir in der Stasi waren und versucht haben, die Stasi aufzulösen, gab es relativ zeitig das Buch von Karl Wilhelm Fricke über die Stadtsicherheit.
Karl Wilhelm Fricke, legendärer DDR-Kenner und Kritiker beim Deutschlandfunk, der selbst Erfahrungen mit dem Stasi-Gefängnis Bautzen II hatte. Sein Buch »Die DDR-Staatssicherheit – Entwicklung, Strukturen, Aktionsfelder« war 1989 frisch erschienen.
Ich glaube, wir haben da einen großen Packen gekriegt und ich habe das wirklich mit heißen Ohren gelesen. Also ich fand das wirklich sehr, sehr interessant und das hat uns wirklich viel geholfen. Also erstmal die richtigen Fragen zu stellen an die Leute, die da waren und auch in deren Jargon zu fragen und nicht als gänzliche Außenseiter dazustehen.
Karl Wilhelm Fricke kam per Buch, Uwe Eckhard Böttger aber persönlich immer wieder, um mit Hönemann und seinen Freunden zu sprechen. Über das, was damals wichtig war in der untergehenden DDR.
Und da haben wir ja so eine Reportagereise gemacht. Da ist er mit mir hier von einer Stelle zur anderen gefahren, wo es besonders scheußlich war. Und hat versucht, da so O-Töne einzufangen oder zu beschreiben, wie das war. Und also es war grau und dann kam dazu noch graubrauner Rauch und graue Flüsse und es gluckerte da rein und dann hat man eben gesehen, dass es hinterher geschäumt hat und dass es nicht gesund war. Das sieht ja wirklich jeder. Und da haben wir also diese lustige Reportage gemacht.
Die Reportage ist nicht mehr auffindbar. Wohl aber ein kleines braunes Schlüsseletui mit dem alten Deutschlandfunk-Logo, drei stilisierten Sendemasten.
Und am Ende gab es mein erstes verdientes Westgeld. Jetzt habe ich geguckt und habe gedacht, Mensch, das ist schick, hier so ein kleines Täschchen, wo das Deutschlandfunk-Logo drauf ist und mich geguckt und da ist doch tatsächlich...
Er zieht 25 D-Mark-Scheine aus dem Etui.
Erste verdiente Westgeld noch drin. 100 Westmark und wie so vieles im Leben habe ich vergessen, dass ich die hatte. Und jetzt bleiben sie auch hier drin, jetzt werden sie nicht mehr umgetauscht.